Ich bin noch so ein bisschen am Reformationsfest und habe dem noch etwas, ich will nicht sagen nachgetrauert, aber noch etwas nachgedacht, ja. Was ist es eigentlich für ein Geschenk, dass wir diese Reformation miteinander feiern konnten? 500 Jahre, das 500. Mal. 500 Mal haben wir noch nicht miteinander gefeiert, ja. Aber wir haben, ja, das Glück, kann ich mal sagen, dass wir so, also, ein 100-jähriges, ein volles Jubiläum da miterleben konnten. Was wird da eigentlich gefeiert? Was gibt's da zu feiern? Ein Reformationsfest. Bei einem Fest, da fragt man immer, was ist der Grund, was wird da gefeiert? Beim Geburtstag ist das klar, was da gefeiert wird, aber beim Reformationsfest. Und ich habe gedacht, fragen wir doch am besten den, auf den dieses Fest zurückgeht, der uns das eingebrockt hat. Und der heißt Martin Luther. Ja, der Luther, der wurde dann zum Luther, aber Luther hieß er zunächst mal mit D geschrieben. Und er hat eine Erkenntnis. Er hat eine Erkenntnis, die ihn so tiefgreifend bewegt und verändert, dass er sagt, ich will nicht mehr Luther heißen, sondern jetzt muss ich Luther heißen, damit man das auch merkt. Da hat sich etwas verändert, da bin ich befreit worden. Und dieses TH, das kommt aus dem Wort Eleutheros, der Befreite aus dem Griechischen. Und er hat dieses TH entlehnt, sich das in seinen Namen, Nachnamen hineingesetzt, damit er daran erinnert wird, dass er ein Befreiter ist, dass er Grund zum Feiern hat, Grund sich zu freuen. Und so kommt es, dass er vom Luder zum Luther wurde. Und diese Erkenntnis, die er da gehabt hat, die sogenannte reformatorische Erkenntnis oder reformatorische Entdeckung, der wollen wir etwas miteinander nachspüren. Wir wollen mal schauen, was er da entdeckt hat. Und dazu müssen wir miteinander zu Theologinnen und zu Theologen werden. Ich denke, das kriegen wir heute Abend noch hin, dass wir uns da ja miteinander konzentrieren und sagen, jawohl, wir wollen dem mal nachdenken, uns darauf einlassen, was Luther da entdeckt hat, was ihn da so begeistert und befreit hat. Und das wollen wir tun anhand vom Römerbrief. Der Römerbrief, Luther war ja ein Lehrer, ein Bibelgelehrter, er hat da promoviert, Doktor, Professor, und er hat die Psalmen gelehrt, ausgelegt und auch oft den Römerbrief. Und anhand vom Römerbrief hat er diese Gedanken ja entscheidend mitformuliert. Und ich bitte mal, dass wir den ersten Text sehen. Wir gehen da also jetzt mal Vers für Vers durch, und damit wir das, was wir da hören, auch gleich mitlesen können, dieser Text für Sie. Im Römer, im dritten Kapitel, da heißt es, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm, nämlich vor Gott, gerecht sein. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die Werke des Gesetzes, das sind also die Werke, die das Gesetz verlangt. Diese Werke, das sind also die guten Taten. Die guten Taten, die sind von uns gefordert. Aber durch die wird der Mensch nicht gerecht. Durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht sein. Aber genau das hat Luther versucht. Durch gute Werke wollte er gerecht vor Gott dastehen. Deshalb ging er auch ins Kloster. Das war damals im Mittelalter, Ausgang des Mittelalters, der sicherste Weg, gerecht zu sein, gut zu sein, fromm zu sein, vor Gott sich gut ausweisen zu können mit guten Werken. Im Kloster, da war man ganz für Gott da, abgeschieden von der Welt, Zeit nur für Gott. So stellt man sich das zumindest idealtypisch im Kloster vor. Fasten, beten, sich kasteien, büßen und Buße tun für die Schuld. Aber durch solche Werke, durch solche frommen Werke, Werke des Gesetzes, wird kein Mensch vor Gott gerecht. Auch durch den Erwerb von Ablassbriefen wird man vor Gott nicht gerecht. Das war nicht nur Luther bewusst, das war im Mittelalter in dieser Zeit vielen, vielen bewusst, dass dieser Ablasshandel, dass der wirklich, dass da der Bogen überspannt wurde, dass man sich, ja, Gerechtigkeit vor Gott nicht erkaufen kann. Vergebung der Schuld, das kann man doch nicht durch einen Geldbetrag sich erkaufen. Also das funktioniert nicht durch fromme Werke, durch Frommsein und sei es noch so mit gutem Willen, mit gutem Gewissen getan, so wird das nichts werden. Durch das Gesetz, durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz, welche Rolle spielt jetzt das Gesetz? Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz spielt also eine wichtige Rolle. Durch das Gesetz wird Schuld, wird Sünde erkannt und aufgedeckt. Das Gesetz, das sind Gottes Gebote, die zu halten sind. Das Gesetz ist Gottes Wille. Diesem Willen ist zu gehorchen. Und jetzt kommt durch dieses Gesetz aber die Erkenntnis der Sünde, das sagt Paulus, und der muss es ja wissen, das war ja ein Schriftgelehrter, der die Gesetze Gottes ja besonders ja studiert und gelehrt hat. Das Gesetz, das zeigt auf, wo der Mensch fehlt, wo er überall ja nicht genug an guten Werken getan hat, wo er ein Sünder bleibt. Das Gesetz verurteilt also den Menschen. Der Versuch, das Gesetz erfüllen zu wollen, das rettet nicht, sondern im Gegenteil, das verurteilt den Menschen und zeigt ihm seine Schuld auf. Luther, er fürchtet dieses Gesetz, das ihn verurteilt. Er fürchtet den strengen Gott, der den Menschen anhand vom Gesetz überführt, der ihn also richten wird und ihn bestrafen wird. Nach einem Gott, den er lieben kann, sucht Luther. Und er sucht einen Gott, der ihn lieben kann. Und das nicht durch das Gesetz, weil das Gesetz verurteilt. Schauen wir weiter. Luther ist immer noch dabei, im Römerbrief zu lesen, der nächste Vers, jetzt gelb markiert. Da heißt es, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz und die Propheten, das ist ein feststehender Begriff. Im Alten Testament wird damit bezeichnet, dass das die Tora, die fünf Bücher Mose sind. Und Paulus sagt also, schon in der Tora, im Gesetz und in den Propheten steht, wie man gerecht vor Gott sein kann, wie man gerecht vor Gott werden kann. Und das sagt er ja seinen jüdischen Mitgläubigen, das sagt er seinen Schriftgelehrten, mit denen er zusammen studiert hat. Er sagt, schaut her, die Gerechtigkeit Gottes, die ist doch schon in unserer Tora offenbar, da steht es doch drin. Und zwar ohne Zutun des Gesetzes, ja, ist es offenbar geworden. Woher kommt dann die Gerechtigkeit Gottes, Gottes Gerechtigkeit? Sie kommt nicht durch das Gesetz. Woher kommt sie dann aber? Und da schauen wir weiter. Jetzt erklärt nämlich Paulus, wovon er redet. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Und jetzt sind wir schon bei einer Erkenntnis der Reformatoren. Gerechtigkeit durch den Glauben. Und das wurde geprägt zu diesem feststehenden Begriff sola fide. Also durch den Glauben, und zwar haben sie betont sola, allein durch den Glauben. Die Gerechtigkeit vor Gott kommt allein durch den Glauben, sola fide. Und Paulus, er argumentiert so, er sagt, schaut euch doch den Abraham an. Was hat der getan? Er hat Gott geglaubt. Er hat auf Gott vertraut. Und das hat Gott ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Der hat auf Gottes Wort gehört. Er hat sich aufgemacht, Gott vertraut, hat sich eingelassen auf Gott. Die Gerechtigkeit vor Gott, die kommt also aus dem Glauben und nicht durch das Gesetz. Und was ist das für eine Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das ist also die Gerechtigkeit Gottes. Das ist Gottes eigene Gerechtigkeit. Gott rechtfertigt den Menschen durch Zurechnung seiner eigenen Gerechtigkeit. Das ist ein entscheidender Punkt. Gott macht also den Sünder gerecht. Er spricht den Menschen gerecht, der gar kein Gerechter ist, der also gar nicht gerecht geworden ist durch das Gesetz, dadurch, dass er das Gesetz lückenlos erfüllt und lückenlos einhält. Gott rechtfertigt den Sünder, den, der nicht gerecht ist. Aber dadurch, dass er ihm seine Gerechtigkeit zurechnet, wird der Mensch in Gottes Augen gerecht. Wenn wir uns dieses Rechtfertigungsverfahren mal anschauen, aus juristischer Sicht, dann ist es interessant. Dann ist es nämlich ein synthetisches Urteil. Der Mensch, der ein Sünder ist, wird gerecht, weil Gott ihn durch seine Gerechtigkeit gerecht spricht. Er wird erst gerecht durch Gottes Urteil. Ein analytisches Urteil wäre es dann, wenn Gott schaut, was ist es für ein Mensch? Guck ich mal, hält er alle Gebote oder gibt es da doch noch das eine oder andere, vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken? Das hat ja Luther in die Verzweiflung, in die Tentatio, in die Anfechtung geführt, dass er gemerkt hat, also auch meine Gedanken, mein Denken durch und durch, ich kann das nicht schaffen, ganz gerecht vor Gott zu sein. Und das ist dieses Analytische, das untersucht und forscht nach bis ins Kleinste. Und da wird keiner gerecht sein können, weil niemand so gerecht leben kann. Und das ist das Wunderbare, was Luther entdeckt hat. Gott rechnet mir seine Gerechtigkeit zu. Deshalb darf ich vor ihm gerecht sein, weil ich selber nicht gerecht sein muss, weil es Gottes Gerechtigkeit ist. Also, durch die Werke wird keiner gerecht, sondern dadurch, dass Gott ihm seine eigene Gerechtigkeit schenkt. Und nochmal eins weiter. Das führt dann dazu, sagt Paulus, dass hier kein Unterschied ist. Sie sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Also er sagt, da gibt's keinen Unterschied. Wenn wir durch das Gesetz in Menschen betrachten, dann gibt's da nichts zu rühmen, denn keiner ist vor Gott gerecht. Keiner kann sich rühmen. Alle sind unter die Schuld gestellt, alle werden verurteilt. Und das ist auch das Wesen des Gesetzes, das Gesetz verurteilt. Dadurch wird keiner gerecht. Und wenn das Gesetz verurteilt, wenn dadurch die Sünde und die Schuld offensichtlich wird, dann ist das ja auch was Wichtiges, denn das zeigt, dass wir nicht gerettet, nicht gerechtfertigt werden können durch unser eigenes Tun. Das Gesetz ist das eine. Wenn es nur beim Gesetz bliebe, dann wäre das eine traurige Angelegenheit. Wer kann dann selig werden? Aber dem Gesetz wird das Evangelium gegenübergestellt. Und das ist das notwendige Gegenstück zum Gesetz, das Evangelium. Das kommt jetzt dazu. Hier ist kein Unterschied vor dem Gesetz. Alle sind Sünder. Aber jetzt werden wir ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und das sagt uns das Evangelium. Gerecht aus Gnade. Ohne Verdienste, gerecht aus seiner Gnade. Gerecht aus Gnade. Sola Grazia, das war die große Entdeckung, die befreit hat. Ohne Verdienste, gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung. Und da sind wir jetzt bei Jesus Christus. Durch Christi Erlösung, allein durch ihn, allein durch Christus, solus Christus, wird uns diese Gerechtigkeit, das Heil zuteil. Und woher wissen wir das? Durch die Schrift. Sola Scriptura, und da sind wir jetzt beim Evangelium, bei der guten Nachricht. Das Gesetz, das eine, das verurteilt. Wir wissen, wir sind keine Gerechten. Aber dazu kommt das Evangelium, das jetzt uns, ja, das zuspricht, dass wir aus Gnade durch Christus gerettet sind. Die Schrift, die uns das sagt, das war ja das Mitentscheidende bei der Reformation, dass jetzt die Heilige Schrift in den Blickpunkt gerückt wurde. Vor Luther, da war die Bibel, die Heilige Schrift, überwiegend in der lateinischen Sprache in der Kirche. Ja, da wurde in Latein gelesen, auch die Predigten waren in Latein. Eine Sprache, die die wenigsten verstanden haben. Da konnte man nicht das Evangelium entdecken, was da für mich drinsteckt, weil man das nicht verstanden hat. Deshalb auch die vielen Darstellungen von Krippen oder von anderen Szenen aus der Bibel, oft bei den großen Kirchen, auch außen, wo die Menschen vorbeigelaufen sind. Da konnte man dann sehen, was denn einzelne biblische Geschichten sagen, weil man die biblischen Geschichten selber nicht lesen konnte. Und Luther geht jetzt her und übersetzt die Bibel, das Wort Gottes, in die deutsche Sprache, dass man also aus der Heiligen Schrift dieses gute Evangelium, die gute Nachricht auch lesen kann. Und als Lehrer war er auch bemüht zu sagen, dass alle in die Schule gehen sollen. Also die Forderung der Schulpflicht für alle geht auf ihn zurück, dass also die Menschen auch das Lesen lernen können und dann Zugang zur Schrift haben, die konnte gedruckt werden und dann auch, dass die Schrift gelesen werden konnte. Und er hat dadurch auch die einheitliche deutsche Sprache eigentlich erst geschaffen. Wir reden nach der Schrift, sagen wir heute noch, weil die Bibel das Lesebuch für Generationen war. Mit der Heiligen Schrift haben die es lesen und schreiben gelernt und dann war das die Schrift, nach der man dann auch gesprochen hat. Also die Heilige Schrift, die sagt uns das. In der katholischen Kirche bis heute so, da haben die Dogmen, also die Lehrsätze, dieselbe Autorität, denselben Rang wie die Heilige Schrift. Die sind gleich auf Augenhöhe. Und dadurch ist es schwierig zu sagen, dass in der Schrift doch was anderes steht. Dann kann die Heilige Schrift nicht die Lehrsatzungen kritisieren, weil es ist auf Augenhöhe. Und Luther hat gesagt, nein, die Heilige Schrift muss die Norm sein, die alles andere normiert, der alles andere untergeordnet ist. Und deshalb haben die Reformatoren so einen großen Wert auf die Schrift gelegt, die uns sagt, allein aus Gnade, allein durch Christus sind wir gerettet. Wo bleibt nun also das Rühmen? Da kommt's, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, durch dieses Gesetz nicht, denn man könnte sich ja seiner Werke rühmen, was man alles Gutes tut, wenn es denn was nützen würde. Nein, also das Gesetz der Werke kann es nicht sein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und jetzt wiederholt er noch einmal, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, wörtlich, dass der Mensch aus Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also, das Rühmen, das können wir jetzt sein lassen, denn wir können uns nicht selber rühmen. Wenn wir jemanden rühmen wollen, und das sollen wir auf keinen Fall sein lassen, dann sollen wir uns Gottes Werke rühmen, Gottes rühmen, der uns durch seine Gnade, durch den Glauben, seine eigene Gerechtigkeit zurechnet. Wo bleiben die Werke? Das war eine spannende Frage. Die Reformatoren, die wurden immer wieder gefragt, ja, wenn das Gesetz nicht die entscheidende Rolle spielt, wenn wir keine Furcht mehr vor dem Gesetz haben, uns nicht mehr bemühen, so gerecht wie möglich zu leben, ja, wenn man durch Glaube gerechtfertigt wird, müssen wir dann, sollen wir dann noch Gutes tun, Werke tun, gute Werke tun? Oder können wir nicht so leben, wie wir wollen? Wäre ja auch eine angenehme Sache. Und da gebraucht Luther ein schönes Bild. Er sagt, ein guter Baum, was macht er? Der bringt gute Früchte. der überlegt sich da nichts dabei, sondern ein guter Baum, der macht es willensunabhängig, der bringt einfach das, macht einfach das, wozu er da ist. Und das sind gute Werke, das sind schöne Äpfel, die er da hervorbringt. Und die Reformatoren waren der Überzeugung, wenn wir gerecht vor Gott sind, wenn Gottes Liebe in uns ist, wenn wir das spüren, wir sind befreit durch Christus, wir stehen mit ihm in dieser Verbindung. Ja, das hat auch Auswirkungen auf mein Leben. Und dann muss ich da nicht mehr drüber nachdenken, was kann ich denn noch für gute Werke tun, was darf ich nicht tun, sondern dann, ja, leben wir danach, ohne uns da zu fragen und uns da selbst immer spiegeln zu müssen, wie wir denn unterwegs sind in unserem Leben. Und ein anderer Gedanke, den er auch gesagt hat, wir dürfen jeden Tag neu aus Gottes Gnade leben. Aus der Taufe kriechen, so haben sie das gesagt. Also wenn man getauft ist, wenn man rein gewaschen ist von der Schuld, das Wasser als das, was uns reinigt, sinnbildlich in der Taufe, dann dürfen wir also jeden Tag aufs Neue beginnen, aus der Taufe heraus, also bei Null anzufangen, gerecht vor Gott, und dann darf ich hineingehen in das Leben und sagen, jawohl, ich darf aus dieser Gnade wieder neu anfangen. Ich darf bei Null anfangen, auch wenn ich weiß, dass ich durch meine Taten, durch mein Leben nie gerecht vor Gott sein kann, und ich muss es auch gar nicht. Ich darf diese Gnade immer wieder neu annehmen und von Null beginnen. Das Abendmahl, das wir miteinander feiern wollen, das ist so ein Neuanfang, wo wir das erleben dürfen. Gott, er schenkt mir seine Gnade, er spricht mich gerecht, er spricht mir seine Gerechtigkeit zu. Das darf ich hören, das darf ich mir sagen lassen. Aber mit dem Hören ist es so eine Sache, da kann man ja auch sagen, naja, habe ich es wirklich gehört oder habe ich mich vielleicht verhört? Und deshalb ist bei den Sakramenten das Schöne, da gibt es auch etwas neben dem, was wir hören dürfen, neben den Einsetzungsworten, da gibt es auch etwas zu sehen und zu schmecken. Also da sind alle Sinne angesprochen. Und da dürfen wir schmecken und sehen und hören, wie freundlich der Herr ist, wie gnädig er ist. Er rechtfertigt uns durch seine Gnade. Er spricht uns gerecht durch Christus, durch seine Gnade. Und das dürfen wir durch die Schrift wissen. Amen.